Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Er kümmert sich um die Kehrseite vieler Medaillen. Hajo Seppelt ist Doping-Experte. Und wenn man zum Beispiel sich beim Radsport oder in der Leichtathletik schnell fragt, was steckt denn in diesen gestählten Körpern noch alles drin, dann hängt das auch mit seiner vielfach preisgekrönten Arbeit zusammen, die ihm aber auch eingebracht hat, dass er zeitweise mit Bodyguard unterwegs ist. Jetzt hat er ein Buch geschrieben, das seine Erfahrungen zusammenfasst, Feinde des Sports. Willkommen, Hajo Seppelt.
Guten Morgen.
Herr Seppelt, wann waren Sie denn eigentlich, wenn das überhaupt geht, zum letzten Mal mit so richtig ungetrübter Freude auf irgendeiner Sportveranstaltung?
Also, ich bin mal ein begeisterter Marathonläufer gewesen. Das ist jetzt so knapp 20 Jahre her. Da habe ich das richtig intensiv betrieben, natürlich auf Freizeitsportniveau. Das hat mir unglaublichen Spaß gemacht, beim Marathon dabei zu sein. Und es geht mir heute noch gelegentlich so, wenn ich beim Berlin-Marathon auch beruflich im Einsatz bin, dass ich es einfach unglaublich schön finde, wie viele, viele Menschen mehr oder minder friedlich vereint durch Berlin laufen und es eine unglaublich beschwingte Stimmung ist. Das ist für mich das Kulturgut Sport und das ist mir wichtig.
Wenn Sie dann bei Kilometer 33 alle Samba spielen und jeden anfeuern, wirklich jeden.
Ja, am Wilden Eber in Berlin, in Dahlem, da bin ich ja selber früher lang gelaufen und ich erinnere mich noch vor 20 Jahren, dass ich da so glücklich war. Also der Endorphinausstoß muss groß gewesen sein, denn ich habe damals das Gefühl gehabt, wie unglaublich dankbar man als Mensch sein kann, wenn einen die eigenen Füße tragen. So war das damals, es war ein Glücksgefühl.
Spitzensport auf internationalem Niveau ist ein Milliardengeschäft und Doping gehört fest zum System. So legt es Hajo Seppelt dar in seinem Buch Feinde des Sports. Er ist heute unser Gast hier im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur. Herr Seppelt, kann man eigentlich knapp sagen, wer so alles an einer Medaille verdient?
Ganz, ganz viele. Und wenn eine Medaille durch Doping erzielt wird und das Doping unentdeckt bleibt, damit die Leistung sich steigert, der Wettbewerb attraktiver wird, haben alle was davon. Der Athlet selber durch höhere Sponsor- und Prämieneinnahmen, der Manager von ihm, der daran verdient, eine Provision bekommt, der Sportverband, der mehr Sponsoren bekommt, die Sponsoren, die dann ihre Produkte besser verkaufen können, weil im Fernsehen die Übertragungszeiten länger sind und damit die Werbebanden länger im Bild sind. Davon haben die natürlich auch was. Die Fernsehanstalten höhere Einschaltquoten, können ihre Reklamezeiten besser verkaufen. Also alle haben was davon. Trainer, Ärzte, die Reisen machen und da immer dabei sind. Das ist die Win-Win-Situation des Sports.
Kurzum, Doping lohnt sich. Wenn es dann auffliegt, fährt man das Ganze natürlich mit Karacho vor die Wand.
Das ist genau das Gegenteil. Mhm. Dann wird aus dem Win-Win ein Lose-Lose. Alle verlieren. Und insofern stellt sich immer die Frage, welchen wirklichen Willen wollen eigentlich Sportverbände haben, wenn sie mal ganz ehrlich sind. Über die vielen Jahrzehnte hat sich das ja auch gezeigt. Doping ist immer eine Geschichte auch gewesen der Dopingvertuschung. Welchen Nutzen haben Sie, wenn Sie Doping aufdecken? Eigentlich ist das ja fast geschäftsschädigend. Also insofern ist das immer der Interessenkonflikt des Sports.
Nun haben Sie sich das zur Aufgabe gemacht, Doping aufzudecken. Und es haben sich ja, so kommen Sie an Ihre Informationen, oftmals Leute, Sportler oder auch Insider an Sie gewandt oder Sie haben sie dazu gekriegt, auszupacken. Wie kommt das eigentlich dazu, dass jemand, der Teil des Systems ist, in irgendeiner Weise plötzlich anfängt, Ihnen davon zu erzählen? Was sind die Beweggründe Ihrer Informanten?
Na gut, auf der einen Seite gibt es Beweggründe von einigen wenigen. Es ist immer noch die große Omerta, die Mauer des Schweigens da im Sport. Über Doping redet man in der Regel nicht, weil das habe ich ja eben ausgeführt. Das ist eher das Geschäft schädigt als
aber Sie reden ja mit Leuten
ja,
drüber.
Ja, ich rede mit Leuten drüber, aber es sind halt nicht sehr viele. Bloß deren Informationen sind halt häufig sehr wertvoll. Und wir haben halt den Vorteil als ARD-Doping-Redaktion, dass wir eben auch längerfristig recherchieren können, dass man uns auch gestattet, eben auch Whistleblower aufzusuchen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen über einen längeren Zeitraum, Vertrauen zu schaffen. Der Informantenschutz geht über alles. Jeder Informant, der sich an uns wendet, der weiß, dass er geschützt wird mit seiner Information. Und diese wenigen Menschen, es sind wirklich nicht viele, aber die haben halt, wie man neudeutsch sagt, einen großen Impact, also eine große Wirkung mit dem, was sie sagen. Und das hat dann am Ende auch unsere Dokumentationen geprägt.
Aber welche inneren Gründe haben diese Leute? Wollen sie das System verbessern? Haben sie Angst?
Ganz verschiedene Gründe.
Was sind die Gründe?
Ganz verschiedene. Also manche Leute sind in der Tat von einem Gerechtigkeits- Anspruch geprägt. Ich kenne beispielsweise die beiden russischen Whistleblower Vitali Stepanow und seine Frau Julia Stepanova gut, die ja den russischen Dopingskandal durch ihre Aussagen und geheimen Aufnahmen mit ausgelöst haben.
Da haben sie herausfinden können, dass es wirklich ein staatliches System des Dopings gibt, ein von oben wirklich organisiertes System.
Ja, ja, und die beiden haben schon Unglaubliches offenbart. Und bei denen war es wirklich so, vor allem bei Vitali kann ich mich gut erinnern, dass er gesagt hat, er möchte gerne einen sauberen, fairen Sport haben. Also das war wirklich ein, wenn man so möchte, idealistisches Motiv. Aber es gibt natürlich auch andere Menschen, die schmutzige Wäsche waschen wollen, die sich rächen wollen an jemand oder die irgendwann gemerkt haben, so geht's nicht weiter und die dann gesagt haben, sie wechseln jetzt quasi die Seiten oder die diese Heuchelei nicht mehr ausgehalten haben. Ganz viele verschiedene Motive.
Wenn aus dem Verdacht und aus der Information dann wirklich ein Beweis werden soll, wird es ja oft schwierig, weil merkwürdigerweise immer dann so viele Röhrchen nicht mehr auffindbar sind oder anders gemixt werden. Dann wird die Ermittlung plötzlich sehr, sehr langsam, habe ich den Eindruck.
Ich sage ja, man will natürlich Doping nicht unbedingt aufdecken. Wer will das schon? Mhm. Und deswegen gibt es eine Armada von Anwälten weltweit, die natürlich sich auf die Seite ihrer Mandanten schlagen, nämlich der unter Dopingverdacht stehenden Sportler. Und deswegen wird wirklich jeder Stein dreimal umgedreht in jede Richtung. Wo gibt es denn noch ein Schlupfloch, um da rauszukommen? Denn das darf man sich ja durch auch nicht irgendwie vormachen oder sich irgendwelchen Illusionen hingeben, dass natürlich Athleten auch einen massiven Schaden davontragen, wenn ihr Doping auffliegt. Und dann ist immer viel Geld weg. Denken Sie an Lance Armstrong, der hat viele, viele Millionen verdient, hat sich am Ende auf einen Deal mit den amerikanischen Ermittlern geeinigt. Mit ein paar Millionen kam er noch glimpflich davon. Aber natürlich, das zerstört Karrieren. Das ist eine unglaubliche Gemengelage, sehr, sehr sensibel, mit vielen, vielen Facetten. Doping ist keine Sache, die sich nur auf Einzelne beschränkt ist. Es geht hier nicht um schwarze Schafe, es geht um systematische Fragen des Sports.
Nun arbeiten Sie und Ihre Kollegen investigativ. Sie arbeiten auch manchmal undercover. Ich frage mich trotzdem, wie Sie das überhaupt hinkriegen, denn die Branche, die ist weltweit gesehen dann doch so groß nicht und da kennen doch alle Ihr Gesicht.
Das stimmt schon, ja.
Also ich meine, spätestens seit Sie nach Russland zur WM erst einreisen sollten, dann nicht einreisen sollten, dann nicht einreisen wollten, weil die Sicherheit gefährdet gewesen wäre, kennt doch sowieso Ihr Gesicht. Wie kann man da noch investigativ, undercover, darf ich mal ein bisschen fragen, wie es geht, ohne dass Sie nun sämtliche Methoden aufzählen müssten oder
also
könnten?
Also nicht nur sämtliche Methoden,
das geht gar nicht.
Erzähle, sondern ich
dann sind Sie
mal,
weg.
Ich würde noch nicht mal eine einzige jetzt hier erzählen, weil das gehört nicht an die Öffentlichkeit. Aber was ich schon sagen kann, das ist ja nun kein Geheimnis, natürlich muss man sich die Frage stellen, wie ist es, wenn man ein Gesicht hat, das inzwischen von recht vielen Leuten dann offensichtlich erkannt wird? Ist es dann klug, dass man alles selber macht? Und die Antwort, die können sich jetzt denken. Es gibt auch andere Leute, die für die ARD-Doping-Redaktion arbeiten und das auch sehr erfolgreich. Wir sind ein Team. Und dazu kommt natürlich auch noch, dass es nicht immer nur irgendwelche Undercover-Einsätze sind, die wir fahren. Es ist nicht alles quasi Wallraff, was wir machen, sondern es geht auch manchmal um ganz mühselige Dokumentenrecherche über Monate. Es geht um Hintergrundgespräche mit vielen Menschen, die uns dann wiederum auf Pfade führen. Das Ganze ist recht komplex, aber in der Tat, ich als Person bin jetzt natürlich dann schon insofern schwierig, weil tatsächlich, wenn ich irgendwo hinkommen würde, in Russland beispielsweise, in Sportkreise, ist das problematisch. Ich kann mich erinnern, als ich in Südkorea bei den Olympischen Winterspielen vor anderthalb Jahren war, da bin ich in ein Restaurant gegangen, da saßen zwei Russen da an anderen Tischen und die schielten dann immer rüber und machten sich lustig über mich quasi und meinten, guck mal, da ist der Deutsche. Also das ist dann schon blöd. Also insofern habe ich das eingepreist, dass eben auch manchmal andere unterwegs sein müssen für die Doping-Redaktion von uns.
Immer wenn Hajo Seppel etwas hört, was in sein Thema fällt, Doping oder Korruption im Sport, dann geht er dem nach, mit großer Hartnäckigkeit, manchmal auch mit versteckter Kamera. Herr Seppel, was treibt Sie eigentlich so an?
Die Frage wird mir öfter gestellt und ich glaube, dass es in der Tat so ist, dass ich Heuchelei und Ungerechtigkeit schwer aushalten kann. Das hat mich schon immer gestört. Ja. Also möglicherweise ist das auch eine Prägung von mir, die schon im Kindesalter so war. Ich weiß noch, wenn ich früher auf dem Fußballplatz war, so als 10-, 15-Jähriger, Und es war so ein Hartplatz in Berlin, in Marienfelde. Und dann war ich da unterwegs und dann wurde gefoult. Oder ich habe mal gefoult. Dann habe ich gesagt, Achtung, ich habe gefoult. Freistoß für die anderen. Haben mich alle angeguckt und haben gefragt, wie kann man dann so blöd sein und das auch noch zugeben. Oder wenn ich ein Handspiel hatte, dann gab es halt einen Elfmeter für die anderen. Und und ich dachte immer, naja, ohne Regeln funktioniert das nicht. Und wenn alle unehrlich sind, brauchen wir gar nicht weiterspielen.
Sie sind sehr streng.
Offensichtlich, ja. Mhm. In dem Punkt war ich das schon sehr, sehr klar. Und ich weiß auch noch, dann, ich war Schwimmer früher. Jetzt nicht super gut, aber halt so auf kleiner, lokaler Ebene, Wettkampfschwimmer. Und dann war das so zwangsläufig so, dass man irgendwann zum Wasserball wechseln sollte. Also jeder Schwimmer hat dann irgendwann mal angefangen, Wasserball auszuprobieren. Da weiß ich noch, wie unser Trainer damals plötzlich beim ersten oder zweiten Training gesagt hat, wie man am besten unter Wasser fault, indem man beispielsweise mit dem Fuß mal gegen den Schenkel oder auch, ehrlicher gesagt, in die Weichteile des anderen mal reintritt, um sich abzustoßen unter Wasser. Und da habe ich ihn angeguckt und dann habe ich gesagt, dieser Sport, der ist nichts für mich, den mache ich nicht. Und habe dann entschieden, das ist nicht meins. Und vielleicht hat das ein Stück weit auch so meine Auffassung im Beruf geprägt.
Von der Familie her hätte man ja eher gedacht, Sie würden auf Schachweltmeister trainieren.
Also mein Vater war Präsident des Berliner Schachverbandes. Der war tatsächlich auch in diesem Hause hier am Hans-Rosenthal-Platz in Berlin freier Mitarbeiter. hat von Schachwettkämpfen Kortschneu gegen Karpow oder Bobby Fischer in den 70er, 80er Jahren berichtet. Der wollte immer, dass ich Schach spiele. Und das ist ja immer so, wenn man Kind oder Jugendlicher ist, das ist nicht immer, aber häufig so, dass man genau das nicht machen möchte, was der Vater will.
Und das war, aber beim Schach kann man nicht faulen. Das wäre doch eigentlich ein Spiel oder ein Sport für Sie gewesen.
Ich bin, auch wenn man es nicht glauben mag, sowas von unstrategisch.
Ach so.
Und Schach ist ein unglaubliches strategisches Spiel, das bin ich halt überhaupt nicht. Natürlich ist es, wenn man so möchte, friedlich, ja. Kann man sich nicht verletzen, aber es war halt nicht meins. Ich bin, obwohl ich eigentlich doch durchaus nüchtern, rational an viele Dinge herangehe, bin ja schon auch ein emotionaler Mensch. Und Schach ist, glaube ich, gar nicht so ein emotionales Spiel, sondern tatsächlich ein ganz cooles Spiel. Irgendwie war es halt nicht meins. Ich kann mich erinnern, ich habe mal an einem Journalisten oder Wettbewerb oder Politiker und Journalisten spielen Schach teilgenommen. Mein Vater hat es organisiert, ist schon 20, 30 Jahre her und ich bin Letzter geworden.
Und da war die Karriere vorbei, bevor sie begonnen?
Es war auch schon vorher vorbei. Ich habe das nur meines Vaters wegen gemacht. Der wollte das gerne. Aber ich merkte halt, es ist nichts für mich.
Aber es kommt ja trotzdem zusammen, denn selbst wenn Sie beim Schwimmen nun nicht so ein ganz toller geworden sind, Sie haben, glaube ich, viermal die Woche trainiert, das ist ja nicht ohne Ehrgeiz. Also so ein gewisses Leistungsgehen oder ich will in meinem Rahmen das Beste erreichen, muss ja doch drin sein.
Es war
nur Zeit totschlagen?
Nee, überhaupt nicht. Es war ganz anders. Ich war so 15, 16 und ich fand es im Schwimmverein total toll, weil wir so eine tolle Truppe waren. Das hat mir einfach unglaublich Spaß gemacht. Wir haben uns unheimlich gut verstanden. Das hat mich bis heute geprägt, die Zeit im Schwimmverein. Außerdem so 15, 16, die Jungs und Mädels haben wir zusammen trainiert. Das war so auch mein erster Kontakt mit dem weiblichen Geschlecht damals. Das war alles unheimlich aufregend, diese Zeit. Also das war es eigentlich eher. Ich denke noch an die vielen Reisen im Schwimmverein zurück. Das hat mir große Freude bereitet. Und auch damals habe ich schon gemerkt, es geht mir gar nicht unbedingt darum zu gewinnen. Natürlich wollte ich auch gewinnen, ja, aber es war mir gar nicht so wichtig. Die Gemeinschaft war es, die mir Spaß gemacht hat. Und das ist übrigens auch ein Teil, finde ich, des Kulturguts Sport in einer Gesellschaft. Der Sport hat eine ganz, ganz wichtige Funktion für die Gesellschaft, für die Menschen. Stellen Sie sich vor, wir haben 27 Millionen Menschen, die in Deutschland oder Mitgliedschaften im Deutschen Olympischen Sportbund. Was wäre diese Gesellschaft ohne Sport und ohne Ehrenamt?
Sie waren früh ein kleiner Sportreporter. Das Haus, in dem wir uns treffen, das ehemalige RIAS-Funkhaus. Sie kennen es sogar. Haben Sie ein bisschen wiedererkannt oder nur das Gebäude?
Ja, ich war lange hier her. 78, gab's, ja. Als der RIAS hier noch war. Der Rundfunk im amerikanischen Sektor, der Westberliner Sender.
Lang ist es ja.
Wirklich lange her. Da war ich hier Kinderreporter für eine Jugendsportsendung. Leute, die auch später hier beim Deutschlandradio oder Deutschlandfunk, wie es ja inzwischen heißt, Kultur gearbeitet haben. Da waren damals beim RIAS, Hans Ostermann beispielsweise.
Das waren so Ihre ersten Schritte, ne?
Ja, da habe ich als junger Mann, weiß ich noch, mit einem blauen Ford Transit, glaube ich, das waren die Ü-Wägen, mit denen wir durch Berlin gefahren sind, haben wir Reportagen gemacht bei Fußballspielen. Ich weiß noch, Pierre Littbarski, damals großer Fußballer, später ja Nationalmannschaft, Weltmeister, den habe ich dann gesehen bei Hertha Zehlendorf.
Parallel haben Sie studiert, aber nie fertig studiert, nie einen Abschluss gemacht. Keine Lust oder keine Zeit wegen der vielen Reportagen?
Naja, also ich war hier beim RIAS so 2 Jahre bei dieser Kinder- oder Jugendsportsendung und dann hat man mir irgendwann gesagt, meine Stimme sei zu tief. Ich kann das nicht mehr machen. Und da war ich ein bisschen frustriert. 30 Jahre später hat man mir dann gesagt, ja, lag ja gar nicht daran, du warst einfach nicht talentiert genug. Und das war damals der Grund zu sagen, ich will gar nicht Journalist werden. Und habe dann angefangen, Lehramt zu studieren, so Anfang der 80er Jahre an der Freien Universität. Mhm. Das war so die Zeit, da wusste ich nicht so richtig, was ich machen sollte. Und dann habe ich halt studiert. Das war damals so.
Hat man halt studiert.
Mal gucken, was so kommt. Ja. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, Lehrer ist auch nichts für mich. Ich weiß noch, so ein Praktikum in der 4. Klasse, so einer Grundschule in Lichterfelde, da musste ich plötzlich Vertretungsunterricht machen, weil die Lehrer nicht da waren. Und dann habe ich gesehen, wie die da, die Jugendlichen oder die Kinder mit Mikado-Stäben durch den Klassenraum, wie mit beim Speerwerfen agierten. Da dachte ich mir, das ist nichts für mich.
Hajo Seppelt ist unser Gast, Sportjournalist und Doping-Experte. Wann haben Sie eigentlich zum ersten Mal geahnt, dass es bei tollen Leistungen nicht immer mit rechten Dingen zugeht?
Das war 1987. Da war ich als junger Reporter beim SFB, Senderfreies Berlin, dem Vorgänger vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Da hatte ich 85 angefangen, dann doch wieder in den Journalismus einzusteigen, im elektronischen Bereich, also Radio, Fernsehen. Und das war dann 2 Jahre später, da war ich beim Länderkampf, so nannte man das damals, DDR gegen Bundesrepublik, in München schwimmen. Und da sind mir die ganzen tiefen Stimmen der DDR-Schwimmerinnen aufgefallen. Natürlich war das schon damals irgendwie latent ein Thema. Und dann habe ich angefangen, mal nachzufragen und fand das unglaublich spannend und habe damals übrigens auch mein großes Interesse bemerkt, sowohl für Sportpolitik, auch für deutsche Sportpolitik oder den innerdeutschen Sportverkehr beispielsweise zwischen der DDR und der Bundesrepublik und aber eben auch für dieses Thema, wie kommen solche Leistungen eigentlich zustande.
Mhm. Das heißt aber auch, Sie haben eine Zeit gehabt, so richtig als Sportjournalist, Sie haben auch eine Zeit als beruflich aus den Schwimmstadien berichtet, haben die Atmosphäre geteilt, haben Sie uns ins Wohnzimmer gebracht. Heute haben Sie wirklich die Seiten gewechselt. Vermissen Sie das manchmal ein bisschen?
Nee, überhaupt nicht.
Abgeschlossenes Lebenskapitel.
Absolut. Ich habe quasi auch ein Stück weit, wie soll ich sagen, den Sportjournalismus benutzt. Ja? Also das letzte Mal richtiger Sportfan, total begeistert, war in den 70ern, als ich Hertha-Fan gewesen bin, als 11-, 12-Jähriger und immer die Bundesliga-Konferenz gehört habe. Das fand ich total spannend. In den 80ern dann war es dann so, dass ich schon, auch als ich angefangen habe, gemerkt habe, dass mir der Sportjournalismus handwerklich unheimlich viel nutzt. Ich konnte live Dinge machen, ich konnte mich ausprobieren in vielen Sportarten, ich musste flexibel und spontan schnell sein.
Das braucht man. Ich bewundere Fußballreporter im Hörfunk heute, diese Konzentration und dieses Schnelle, dass
Fußball
man sich den Worte macht.
Fußball, das wollten immer andere machen, aber ich habe trotzdem so viele Sportarten auch übertragen. War bei Olympischen Spielen sehr, sehr lange auch dabei für Schwimmen, aber im Radio beispielsweise Basketballspiele übertragen. Ich habe ganz viel gelernt, das muss ich wirklich sagen, über das Handwerk. Aber meine wirkliche Leidenschaft und mein Interesse galt gar nicht so sehr dem Sport an sich, auch wenn das nach außen vielleicht gar nicht so wahrgenommen wurde, sondern den Hintergrund. Mich hat immer interessiert, warum ist das so?
Nun spielen ja auch die Medien, ich sage jetzt mal ganz bewusst, die Medien in Anführungszeichen wissen, dass es mal so und mal so ist, aber sie spielen ja in diesem System Sport, Korruption, Doping, sie spielen ja eine Rolle.
Absolut, also, absolut, ja.
Welche Rolle spielen Sie in Ihren Ohren, Augen?
Aus meiner Sicht eine bedenkliche Rolle häufig, weil Sie im Sport, die Medien, sich nicht allzu selten als Partner des Sports und nicht als kritischer Begleiter verstehen.
Der Journalist als Fan?
Ja, also es gibt einen Kollegen, der es mal so betitelt hat, im Sportjournalismus sind viele Fans unterwegs, die es über die Absperrung geschafft haben. Das ist ein harter Tobak, aber wenn ich ehrlich bin, das erlebe ich auch immer wieder und frage mich, wie das eigentlich sein kann. Denn Journalismus, ob wir den nun im Sport machen, in der Wirtschaft, in der Politik oder wo auch immer, hat was mit Unabhängigkeit, mit Distanz zu tun, mit einem Werturteil, das unabhängig von Interessen ist. Und im Sport habe ich häufig erlebt, dass das nicht so ist. Das hat mich auch in Konflikte gebracht, so 2005, 2006. Habe ich das dann auch mal, weil dann irgendwann der Groll immer größer wurde, Tour de France-Berichterstattung in der ARD beispielsweise, aus meiner Sicht viel zu unkritisch damals. Und das fanden aber einige Leute nicht gut, meine Kritik. Und dann hat man mich als Schwimmreporter abgelöst.
Aber ist es nicht auch ein bisschen verrückt? Das Fernsehen zahlt unheimlich viel Geld für Übertragungsrechte. Das Fernsehen zahlt auch eine ganze Menge Geld für ihre Recherchen. Ist das nicht ein bisschen, auch ein bisschen bipolar?
Ich würde es mal so sagen. Also das Fernsehen zahlt immer noch viel mehr Geld für die Fernsehrechte, für den Sport, den Eventsport, für die Übertragung von Ereignissen, als das, was sie für die Arbeit der ARD-Doping-Redaktion bezahlt.
Natürlich haben wir inzwischen,
haben wir natürlich inzwischen schon auch Geld, um ordnungsgemäß dem nachzugehen, was unser Auftrag ist, nämlich zu recherchieren. Also das muss man schon mal sagen, da bin ich auch sehr dankbar für. Die ARD-Doping-Redaktion ist in dieser Art und Weise die einzige Einheit weltweit, die im Fernsehen hinter den Kulissen des Sports in Sachen Doping recherchiert, so umfangreich. Und nur weil uns diese Möglichkeiten gegeben werden, können wir auch, sage ich mal, solche Ergebnisse bringen. Also es ist ja kein Hexenwerk, sondern es ist schlicht und einfach die Möglichkeit, die uns gegeben worden ist.
Letztlich gehören aber zum System auch die Zuschauer. Denn ich meine, ich bin totaler Laie, Herr Seppelt, aber wenn man als Zuschauer weiß, die 100 Meter Sprintzeit der Herren liegt unter 10 Sekunden liegt deutlich drunter und sie ist wahrscheinlich nicht ganz echt. Stellen wir uns mal vor, da würden lauter hart trainierende, hochbegabte, absolut dopingfreie Männer laufen und die landeten dann irgendwann, ich kann das nicht genau beurteilen, aber sie landeten dann irgendwann bei 10,5. Dann sitzt der Zuschauer zu Hause vom Fernseher mit Bier und Chips davor und sagt, oh Gott, wie sind die alle lahm.
Also Sie, die wollen, ich halte
das Show
von
muss doch eigentlich, die, man will doch auch
nicht,
die Show.
Ich halte weder was von dem Wort Mann im Zusammenhang, noch von dem, und ich sehe es als Klischee, von dem angeblichen Fakt, dass der Zuschauer das nicht will. Also im Sport reden wir immer von so einer angeblich großen Masse, die das gar nicht will, die das überhaupt nicht interessiert. Da sage ich Ihnen Folgendes zu. Wenn die Einschaltquote 50% betragen würde, ja, dann gibt es ja noch die anderen 50%, die das nicht gucken. Und ich mache mein Job ist nicht der, dem Publikum zu gefallen. Mein Job ist der, das Publikum aufzuklären oder besser die Komplettinformation zu liefern. Die eine wie die andere Seite der Medaille. Und dabei schert es mich ehrlicherweise recht wenig, ob das, was ich tue, am Ende auch mal wehtut. Das muss auch immer wehtun. Und so häufig zu sagen, das Sportpublikum will das nicht sehen, selbst das bezweifle ich inzwischen. Denn die Einschaltquoten unserer Sendungen...
Nach der Tour ist sie auch sehr runtergegangen, nach der Tour de France.
Und, erstmal das und zweitens kriege ich ja auch viele Reaktionen, auch vom Publikum. Und es ist sehr wohl so, dass die Einschaltquoten unserer Dokumentationen, der Dopingberichterstattung, wenn sie dann auch wirklich News liefert und nicht nur Alibi-Charakter hat, dass die durchaus genau sich auf dem Level bewegen im Schnitt anderer Dokumentationen. Also zu sagen, das interessiert keine Sau, das glaube ich einfach nicht. Und das Publikum ist häufig aus meiner Sicht auch falsch eingeschätzt von uns Journalisten worden. Und es ist mündiger, als wir glauben. Ich glaube, wir tun uns keinen Gefallen, immer zu denken, die Leute interessiert das nicht. Natürlich werden wir manchen Fans auch ein Stück weit die Stimmung versauen, weil die das dann halt vielleicht nicht mehr so sehen wie vorher. Aber das ist nun mal so, das ist die Wahrheit, die wir auch zeigen müssen, auch wenn sie nicht jedem gefällt.
Herr Seppels tägliche Arbeit ist die des Doping-Experten. Gibt es eigentlich irgendwas, was alle Doper gemeinsam haben, Herr Seppelt? Oder ist jeder Fall von Grund auf verschieden letztlich?
Ich würde weder das eine noch das andere sagen. Nicht jeder Fall ist unbedingt total unterschiedlich und trotzdem kann man auch wiederum sagen, Sportler haben auch nicht irgendwie alle was gemeinsam. Ich würde es eher so sagen, dass es vielleicht zwei, drei gemeinsame Nenner gibt. Das ist der, dass man erstens gewinnen will, meistens nahezu um jeden Preis. Das ist schon häufig so, nicht bei allen, aber bei Dopern. Und natürlich spielt auch, wenn nicht allein, der finanzielle Anreiz eine Rolle.
Lance Armstrong, Tour de France-Sieger, hat viel Geld verdient mit seinem Radfahren. Er ist
mit dem Doping auch.
Er ist des Dopings überführt. Ich möchte auf was anderes hinaus, Herr Seppelt. Das ist ein Mensch, der hat eine Krebserkrankung überstanden. Der weiß, wie fragil Leben ist, wie gefährdet Leben ist. Und er dopte weiter. Haben Sie in der Zeit, in der langen Zeit, die Sie dieses Thema begleitet, irgendeine Erklärung gefunden, warum ein Mensch sich das antut, gerade ein Mensch mit so einer Geschichte, der seinen Körper schon mal dem Tod entgegengehen sah.
Ich habe zwar über Lance Armstrong berichtet, aber habe nie mit ihm gesprochen. Habe auch jetzt da nichts aufgedeckt, sondern da war ich wirklich nur reaktiv und habe das beobachtet und dann am Ende journalistisch begleitet. Aber ich könnte Ihnen mal was anderes erzählen. Es gibt eine Studie, die Goldman-Studie aus den 80er und 90er Jahren aus den USA. Da hat ein Wissenschaftler gefragt, ob denn bei Spitzenathleten, ob denn sie oder was sie tun würden und was sie in Kauf nehmen würden für eine Goldmedaille. Und 50% dieser Athleten, und das ist mehrfach wiederholt worden, haben gesagt, dass sie in Kauf nehmen würden, in den nächsten 5 Jahren zu sterben, wenn sie eine olympische Goldmedaille gewinnen.
So magnetisch ist das.
Das ist bei manchen offensichtlich damals so gewesen. Hm. Und das, finde ich, gibt uns ein Stück weit auch einen Hinweis darauf, was in Köpfen von Spitzensportlern häufig abläuft. Das ist ein sehr häufig eindimensionales Leben. Ist ja auch kein Wunder, stellen Sie sich vor, als 10-, 12-, 14-Jähriger bist du plötzlich 8 bis 10 Stunden pro Tag nur noch im Training und machst nichts anderes mehr. Morgens Frühtraining von 6 bis 8, das zum Schwimmen kenne ich das. Dann geht man zur Schule, dann kommt man aus der Schule zurück, dann hat man Trockentraining in der Gymnastikhalle oder draußen laufen, Krafttraining im Raum mit den ganzen Hanteln und was ich weiß, die da alles machen, danach wieder Wassertraining, abends nach Hause. Das machst du?
Total fokussiertes Leben.
Das machst du 5 bis 10 oder 20 Jahre lang mit im schlimmsten Fall. Und dass du dir dann irgendwann die Frage stellst, wenn du nichts anderes noch hast im Leben, weil du halt auf alles verzichtest, das normale Leben eines Jugendlichen nicht hast, dann stehst du irgendwann an der Weggabelung und fragst dich, hat sich dieses ganze Investment in den Sport gelohnt, wenn ich doch nicht Olympiasieger wäre? Manche leben die Weggabelung nach links und sagen, okay, dann dope ich jetzt auch. Und damit komme ich an die großen Geldtöpfe auch möglicherweise ran. Oder ich nehme die Weggabelung nach rechts, bleibe halt, wenn man so möchte, fair, betrüge nicht, aber weiß, dass ich am Ende eben nicht das erreichen kann, was ich möchte. Ich habe ein Grundverständnis dafür bei manchen Menschen, dass die dann sagen, okay, ich entscheide mich für den Weg des Manipulierens, davon ausgehend, dass es viele andere um mich herum auch tun.
Mhm. Mitunter haben sie ja auch regelrecht mit Doppelleben zu tun, die dann auch bisweilen ihre Recherchen auf dünnes Eis führen. Ich denke an den Langläufer Johannes Dürr, der war ein Teil ihrer Aufklärung, der hat sehr schonungslos ausgepackt über Doping und hat in der Zeit weiter gedopt. Und ich frage mich wirklich, was ist das für ein Leben? Dieser junge Mann muss doch vollständig in zwei Welten.
Inzwischen ist er nicht mehr ganz so jung, ist auch schon über 30.
Na gut, aber aus meiner Perspektive. Aber was ist das für ein Leben? Ich frage jetzt gar nicht nach Ihren Recherchen, sondern wirklich nach diesen Menschen. Wie geht sowas?
Also einer, der ihm damals sehr nahe stand, der hat mal zu mir am Ende gesagt, eigentlich ist das Bild damit komplettiert worden. Da hat einer, der quasi, so glaubten wir, die Hosen runtergelassen hat. Das hat er übrigens auch wirklich getan, denn das, was er sagte, stimmte ja. Er hat nur ein bisschen was weggelassen, was Wesentliches weggelassen. Der hat sich quasi nackig gemacht, ein Seelenstriptease. Hat uns erzählt, was so alles passiert ist, ist weit über das hinausgegangen, was er am Anfang erzählen wollte. Sprach von Blutdoping in Deutschland, hat damit beigetragen, dass ein Thüringer Arzt aufgeflogen ist, hat eines der größten Dopingnetzwerke in Europa enthüllt. Und in der ganzen Zeit, in der bei uns mit uns im Team quasi war, insofern, dass er uns an die Orte herangeführt hat, wo er gedopt hat, aber immer erzählte, das hat er vor 4 oder 5 Jahren gemacht, beispielsweise in der Autobahn in Bayern. Plötzlich stellt sich heraus, das hat er nicht etwa vor 4 oder 5 Jahren gemacht, und zwar nach Ende der Dreharbeiten, nach Ausstrahlung des Films, sondern 2 oder 3 Wochen vorher oder nachher.
Da müssen noch 2 Autobahnen im Kopf laufen, 2 völlig gegensätzliche.
Er hat mir gesagt, später, als ich ihn dann daraufhin interviewt habe, und der das dann alles offenbart hatte, da sagte er zu mir, es gab halt 2 Johannes Dürrs. Das ist halt genau das, was ich im Spitzensport über die vielen Jahre meiner Arbeit so wahrgenommen habe. Doping oder Sport ist häufig, auch Sport an sich, ist häufig eine Parallelwelt, die sich dem Auge des Betrachters von außen entzieht. Das sind Dinge, die man manchmal gar nicht verstehen kann. Und deswegen glaube ich auch, dass es eine Systemfrage des Sports ist. Doping hat nichts mit dem Einzelnen allein zu tun. Es geht nicht um schwarze Schafe, wie gesagt. Es geht darum, die Frage zu stellen, welcher unglaubliche Leistungsdruck auch auf Menschen lastet, die am Ende sie in die Dopingfalle tappen lassen. Das heißt nicht, dass sie nicht Verantwortung tragen für ihr Tun, denn sie nehmen es ja ein. Aber es ist komplexer.
Und was macht das eigentlich mit Hajo Seppel, der oft gar nicht so weiß, kann ich vertrauen oder nicht, der in der eigenen Branche ein Außenseiter sein muss für seine Recherchen, den seine Recherchen vielleicht auch manchmal sehr allein dastehen lassen? Wie gehen Sie damit um? Für also sich selber?
Ich habe genug Freunde außerhalb des Sports. Ja. Also das ist jetzt nicht das Problem. Also insofern.
Aber nie in der Gefahr zu verbiestern?
Naja, ich glaube, manche Leute werden mir das schon nachsagen. Die werden mir schon sagen, dass ich da ein bisschen streng mit Dingen umgehe, dass ich dann vielleicht auch mal hart bin. Das mag auch so sein. Aber ich habe, glaube ich, schon zwei Seiten. Und die Leute, die mich kennen, wissen auch, dass ich auch eine andere Seite habe. Aber ganz offen, im Beruf ist das, was ich mache, nicht etwas, wo ich versuche, mich mit irgendjemandem zu verbrüdern oder so weiter. Als Journalist sind die Menschen, mit denen ich nichts zu tun habe, am Ende, wenn man so möchte, Objekte der Berichterstattung.
Das Subjekte heißt, der Berichterstattung, Subjekte, hoffentlich.
Ja, Subjekte natürlich, sorry. Das heißt, ich bin auf Distanz dazu. Und deswegen habe ich auch in der Sportwelt jetzt nicht so viele, mit denen ich sage, dass ich jetzt irgendwie jeden Abend Bier trinken gehen möchte.
Nee, aber gefragt hatte ich auch, ob Sie das nicht verbiestert manchmal in dieser ganzen Dringlichkeit, in diesem Nicht-Loslassen. Gibt es ein Leben neben der Arbeit?
Ach so, das meinen Sie. Naja, klar gibt es das. Selbstverständlich.
Was machen Sie da gern?
Also, ich habe einen kleinen Hund beispielsweise, mit dem ich.
Das ist immer in Bewegung, der muss ausgeführt werden.
Der muss ausgeführt werden. Das ist ein ganz süßer. Ich habe schon seit Jahren oder seit Jahrzehnten, kann man fast sagen, ein ganz besonderes Hobby. Ich liebe es. Ich liebe Kino. Ich gehe ganz häufig in die Kinosäle rein und fast wöchentlich, kann man sagen. Und es ist für mich geradezu erholsam, wenn ich in diesen dunklen Raum reingehe, mich in den Sessel reinsetze, riesengroße Leinwand vor mir und ich nur darauf fokussiert bin, dann kann ich abschalten. Genauso wie ich manchmal stundenlang durch Berlin gehe oder laufe, weil ich finde, Laufen und Gehen ist etwas, was mich unheimlich inspiriert, auch gedanklich. Und ich mag Ruhe. Ich liebe es, beispielsweise nach Bayern zu fahren und einfach um mich herum nichts, aber auch gar nichts zu hören. Das finde ich sehr erholsam.
Hajo Seppel, heute unser Gast, seit fast 15 Jahren dem Thema Doping verschrieben.
Eigentlich noch länger.
Glauben Sie, Sie werden damit irgendwann mal, wie ein Fußballtrainer sagt, fertig haben?
Also wir machen das in der Tat schon länger. Also ich würde mal sagen, schon seit über 20 Jahren, seit 10 Jahren. Quasi nur noch. Vor 10 Jahren hat man auch gesagt, hör auf damit, du musst dich mal auf andere Dinge konzentrieren. Irgendwann hat das keine Konjunktur mehr. Und ich glaube, das Gegenteil war der Fall. Es ist eigentlich noch größer geworden, wenngleich ich auch immer sage, früher war das Problem noch größer, nur hat keiner darüber gesprochen. Heute ist es in Teilen sogar besser, weil die Kontrolle von außen ein wenig besser funktioniert, aber es wird mehr darüber gesprochen, deswegen ist die Wahrnehmung eine andere.
Ist das der Gewinn, die Debatte hat zugenommen?
Absolut. Ich glaube, dass das Bewusstsein sich teilweise verändert hat in der Öffentlichkeit, was Sport ist, welche Facetten da noch dran hängen. Das hat, glaube ich, auch ein bisschen mit unserer Arbeit zu tun. Und inzwischen sind wir auch wirklich ein Team von Leuten, auf das ich auch stolz bin, die mit mir gemeinsam an dieser Thematik Doping und Korruption im Sport, geht ja auch darüber hinaus, arbeiten. Und es sind so viele Dinge noch unentdeckt und Sportlobbyisten hoffen, dass sie nicht auftauchen.
Also Sie meinen, in 10 Jahren können wir uns nochmal zum Interview treffen und mit dem gleichen Thema?
Ja, vielleicht würden wir dann ein bisschen anders drüber reden. Das wäre ja nicht so ganz schlecht, wenn sich dann in der Zwischenzeit wieder was getan hat. Der Sport muss aus meiner Sicht demokratisiert werden. Er ist teilweise in anachronistischen, geradezu feudalen Strukturen unterwegs. Das muss sich ändern, aber auch da gibt es jetzt Anfänge in eine neue Richtung. Und ich könnte mir vorstellen, in 10 Jahren werden wir vielleicht nicht mehr so analoges Fernsehen wie heute haben. Da wird es dann viel mehr im Internet alles abrufbar sein. Aber am Ende zählt immer das Inhaltliche, die Substanz, über welche Wege die verbreitet wird, das ist ja gar nicht so sehr das Wichtige. Hauptsache, dass wir das Publikum aus meiner Sicht entsprechend mit den Informationen, die wir recherchieren, bedienen können. Und ich hoffe, das wird in 10 Jahren auch noch möglich sein.
Hajo Seppelt war heute unser Gast hier im Gespräch. Er hat gerade ein Buch geschrieben, Feinde des Sports. Da hat er seine ganzen beruflichen Arbeiten mal, seine Erfahrungen zusammengefasst. Ich danke Ihnen für den Besuch hier im Studio.
Bitte gerne.